ARD Sounds.
Ralf, du kannst nicht einfach nach Mordor. Das sagen alle hier.
Ich muss dahin, Eva. Keine Diskussion.
Ja, aber du hast doch keine Ahnung, was dich da alles erwartet. Und alles ganz allein. Was, wenn du nie wieder zurückkommst?
Okay, vielleicht nicht allein. Aber mit den richtigen Gefährten an meiner Seite stelle ich mich der Herausforderung. Und du kommst mit.
Na gut, dann herzlich willkommen in ARD Sounds. Ihr hört die nerdigste Podcast-Game-Show in ganz Mittelerde. Das hier ist Battle of the Nerds.
Und das wird ein lustiges Abenteuer heute. Und vielleicht machen wir sogar die Extended Version.
Wir werden sehen.
Battle of the Nerds mit Eva Schulz und Ralf Kaspers. In dieser Folge wollen die beiden zu absoluten Herr der Ringe-Nerds werden. Und das, obwohl sie noch gar keine Ahnung haben. Zum Glück haben Eva und Ralf zwei echte Nerds an ihrer Seite. Nur sie können unsere zappelnden Hosts zu saftigen Champions machen. Und natürlich kann es am Ende nur einen oder eine geben. Wer schafft es, den einen, den wunderschönen, den glänzenden Siegerpokal für sich zu gewinnen? Gollum, oh mein Schatz, und wer stürzt hinab in die finsteren Untiefen der Minen von Moria? Wer gewinnt den Battle of the Nerds? Gollum.
Ja, Ralf, ich freue mich ja, dass du dich überhaupt für Staffel 2 nochmal zu mir an den Buzzer getraut hast.
Ja, erstens, das kann ich ja nicht auf mir sitzen lassen, dass du von 4 Battles 3 gewonnen hast. Das ist schon, das kratzt schon so ein bisschen an meiner kleinen Geek-Nerd-Ehre. Und außerdem freue ich mich, dass du dich traust, hier zurückzukommen und sozusagen die Revanche aufnimmst.
Na, ich sage wirklich von vollstem Herzen herzlich willkommen zurück zu Battle of the Nerds. Das ist der Podcast, in dem Ralf Kaspers jetzt seine Revanche einfordert, beziehungsweise sich ja auch einfach nicht davor drücken kann, erneut gegen mich anzutreten.
Richtig, ich bin auch schon ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Denn, ihr habt es sicher mitbekommen und uns schmerzlich vermisst, es gab eine kleine Pause in euren Podcast-Feeds. Aber jetzt sind wir wieder zurück mit Staffel 2.
Ganz genau. Und natürlich können wir den einzig wahren Schatz, den Gewinn am Ende dieses Battles, nur erreichen, wenn wir an ihm vorbeikommen, unserem Showmaster und Shownotar Nils Bokelberg.
Hallihallihallo. Ich dachte, mit einzig wahrem Schatz meintest du mich, aber da habe ich mich dann wohl leider gerade kurz getäuscht. Herzlich willkommen zurück zur Staffel 2 von Battle of the Nerds. Wir gehen rein. Ich freue mich so sehr, dass ihr beide wieder dabei seid, liebe Eva, lieber Ralf. Das versprechen wieder äußerst spannende Kämpfe hier zu werden. Und in dieser Folge, ihr habt ja schon ein paar Hinweise gestreut, geht es um einen riesiges Fantasy-Universum. We're talking Hobbits und Elben und Zwerge und Orks, Zauberei und magische Orte. Kurzum, wir reisen nach Mittelerde, in das Filmuniversum von Herr der Ringe, der Hobbit und der Serie Die Ringe der Macht. Und da muss ich einmal ganz kurz einordnen, mit was für einem unfassbar legendären Fandom wir es hier eigentlich zu tun haben. Die Filme und Serien, über die wir heute sprechen, gehen natürlich zurück auf die Bücher von J.R.R. Tolkien, absolute Klassiker der sogenannten High Fantasy, und sie gehören zu den allererfolgreichsten Romanen des 20. Jahrhunderts. Es gab auch mehrere Anläufe, die Herr-der-Ringe-Bücher zu verfilmen, aber so richtig gelungen ist das dann tatsächlich erst dem Regisseur Peter Jackson. Der hat die Saga in Form von 2 Trilogien, also 6 Filmen, auf die Leinwand geholt. 3-mal Herr der Ringe, 3-mal der Hobbit, und die Filme wurden natürlich zahlreich ausgezeichnet. Die Herr-der-Ringe-Trilogie zum Beispiel alleine mit 17 Oscars. Und die Serie, Die Ringe der Macht, Rings of Power, erscheint seit 2022 allerdings nicht mehr unter der Regie von Peter Jackson, aber fest verankert in der Welt, die J.R.R. Tolkien geschaffen hat. Und in diese Filmwelt, bestehend aus Herr der Ringe, der Hobbit und die Ringe der Macht, in die tauchen wir heute ab. Unser Spiel läuft folgendermaßen. Wir spielen drei Runden, in denen ihr so viel Wissen wie möglich aufsaugen müsst. Ihr müsst so viel wie möglich in dieser Show lernen. Das werden euch eure Nerd-GefährtInnen beibringen oder zumindest versuchen, euch beizubringen. Und am Ende gibt es das große Finale. Ihr werdet auf die Probe gestellt, ob ihr zwischen meinetwegen Gandalf und Gimli unterscheiden könnt.
Entschuldigung, das ist jetzt wirklich Anfängerwissen.
Moment, das war geblufft, oder? Ralf.
So, Eva und Ralf, kurz zusammenreißen bitte, ja, Contenance. Wir wollen ja noch die wichtigsten Stimmen der heutigen Runde vorstellen. Heute bei uns im Studio zur tatkräftigen Unterstützung von Eva Schulz und Ralf Kaspers unsere Nerd-GefährtInnen Annika Röttinger und Stefan Servus. Applaus, Applaus, Applaus.
Hallo.
Hallo.
Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen, Annika. Ich muss gestehen, ich hatte Herr der Ringe bei mir im Regal stehen, aber ich bin nicht durchgekommen damals, als ich es lesen wollte, weil mir die ganzen Beschreibungen manchmal ein bisschen zu ausufernd waren und ich wahrscheinlich keine Zeit hatte oder keine Geduld. Wie war das bei dir? Hast du alle Bücher gelesen oder wie hast du angefangen mit Herr der Ringe?
Also erstmal, du bist nicht allein. Das ist vielleicht die gute Nachricht. Es geht ganz, 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 ganz vielen Leuten so wie dir. Bei mir war das auch ganz anders. Ich bin tatsächlich über die Peter Jackson-Filme zu den Büchern gekommen. Allerdings nur deshalb, weil ich nicht auf einen meiner absoluten Lieblingsmenschen gehört habe, der mir vorgepredigt hat, ich weiß nicht, wie oft liest doch mal die Bücher. Und ich bin irgendwie nicht dazu gekommen.
Wie alle Eltern.
Ja, nee, war tatsächlich mein Zwillingscousin. Aber nein, es war dann sehr lustig, weil als dann die Filme raus waren, musste ich natürlich total abtauchen und bin dann im Prinzip in Mittelerde eingezogen. Aber ich habe jetzt selber auch Schwierigkeit mit manchen Werken. Also das Silmarillion ist schon echt eine Herausforderung. Und das hat dann wiederum dazu geführt, dass wir dann irgendwann beschlossen haben, komm, wir machen einen Podcast begleitendes Lesen. So. Und das hilft tatsächlich, wenn man nicht alleine ist, wenn man Gefährten an seiner Seite hat, mit denen man dieses Abenteuer bestreiten kann.
Ja, wie in Mittelerde hilft es, wenn man eine Gruppe von Leuten um sich versammeln kann, um dann sozusagen all diese Unwägbarkeiten zu umschiffen. Also das heißt Tolkiens Briefe. Das ist euer Podcast, wo ihr das
auch
macht.
Wir haben inzwischen 8 Podcasts, ja, aber das sind 2 davon.
Für jeden Gefährten einen.
Das fast. Wären dann 9, ja.
Ja, gut. Da kannst du direkt sehen.
Direkt schon die ersten Sachen, hier, die euch
merken. Notieren, notieren, notieren. Also mein Wissensstand ist nicht bei 9, auch nicht bei 8. Ich glaube, ich habe wahrscheinlich eine solide 5, würde ich mal sagen. Welche Umsetzung gefällt dir am besten eigentlich? Kannst
Adaption,
du das sagen?
Meinst du? Das WDR-Hörspiel von Der Herr der Ringe und Der Hobbit. Das Hobbit-Hörspiel, das ist echt so mein Safe Space. Aber ich mag auch die Peter-Jackson-Verfilmung vom Herrn der Ringe sehr gerne. Über den Hobbit dürfen wir streiten. Rings of Power habe ich inzwischen sehr viele YouTube-Analyse-Videos mit anderen Gefährten hinter mir, wo dann zu einer Folge ungefähr, die eine Stunde geht, vielleicht 3 Stunden philosophiert und diskutiert wird. Und das braucht es halt auch.
Ich bin total froh, dass wir ein Team sind. Weil, um das nochmal kurz, ich will jetzt keine Angst machen, Eva, aber Annika hat ihre Masterarbeit über Tolkien geschrieben. Das heißt, ich fühle mich sehr gut aufgehoben bei dir.
Danke.
Vielen Dank, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Ach, das heißt ja gar nichts hier. Ich habe ja Stefan an meiner Seite, bevor wir nämlich hier gleich zu meinen Elbisch-Kenntnissen kommen, über die wir noch sprechen können. Stefan, schön, dass du heute da bist und mich unter deine Fittiche nimmst. Wir sind ein Team. Du bist Journalist und Autor und du giltst als einer der deutschen Experten zu allem, was mit Herr der Ringe zu tun hat.
No pressure.
Ein Beweis dafür ist, dass du bei der Synchronisation der Filme als Berater tätig warst.
Das war recht spannend, ja. Weil ich bin genau andersrum als Annika erst über die Bücher sozusagen zu den Filmen gekommen. Also angefangen hat auch alles mit dem, da sind wir wieder beim WDR-Hörspiel bei mir. Als ich 11 war, habe ich das gehört und diese Welt hat mich unglaublich fasziniert einfach in dem Alter. Und dann habe ich auch in jungen Jahren schon den Herrn der Ringe gelesen und dachte mir, wie genial wäre das, wenn man das mal als Realverfilmung auf die Leinwand bringen würde und als dann irgendwie Ende der 90er Jahre so die Gerüchteküche am Brodeln war, habe irgendwann auch eine Fan-Webseite im jungen Internet gegründet und so kam dann der Filmverleih damals auf mich und meinte, willst du uns nicht ein bisschen beratend zur Seite stehen, weil wir haben echt überhaupt keine Ahnung von dem Thema und wir wollen ja keine Fehler machen.
Stark, das heißt, die waren damals auch schon so unterwegs, dass sie, wie wir, dass sie sich die leidenschaftlichen Nerds quasi gesucht haben, um sich unterstützen zu lassen. Das ist ja richtig spannend. Und du warst dann auch wirklich bei den Dreharbeiten vor Ort. Stimmt das?
Ja, das stimmt. Also das war schon lange dann mein Traum gewesen und es sah fast so aus, als würde das nicht klappen. Und die Dreharbeiten waren kurz vor Ende. Nur noch wenige Wochen wurde gedreht, als dann der Kinoverleih mich fragte, so, wir haben eine Einladung zu den Dreharbeiten bekommen, aber von uns hat keiner Zeit. Willst du nicht dahin fahren? Oder fliegen? Und dann wurde ich da eingeflogen nach Neuseeland und durfte da eine Woche bei den Dreharbeiten zuschauen.
Ganze Woche,
und damals, das war der Wahnsinn. Also ich kannte das ja alles nur aus meiner Fantasie bis dahin. Und es war auch noch nicht so viel veröffentlicht, bis auf ein paar kleine kurze Trailer. Das heißt, als ich dann da plötzlich durch die Straßen von Minas Tirith wandern konnte und man sich 360 Grad umschauen konnte und man war mitten in Mittelerde, das war das absolute Highlight. Also das kann ich bis heute gar nicht glauben, dass das wahr ist.
Ich kriege auch direkt Gänsehaut, wenn du das erzählst, weil dich müssen ja heute so, so viele Menschen um dieses Erlebnis beneiden. Und dann ist es nicht mal nur so 2 Stunden und alle passen auf, wo du hintrittst und guckst, sondern du warst einfach eine Woche da. Was ein Flex, wenn man dann nachher mit seinen Freunden im Kino sitzt und sagen kann, ja, da bin ich langgelaufen, ja, genau da.
Damit nerve ich ja mal, da war ich dabei.
Ja, mega. Da werden wir heute sicher auf die eine oder andere Szene oder Stelle kommen. Da freue ich mich jetzt schon drauf, Stefan. Und ich muss aber auch gleich vorweg schicken, dass ich nie im Kino gesessen habe bei Herr der Ringe. Und es ist, Ralf verdreht schon wieder die Augen.
Mein Kopf sinkt auf meine Brust aus lauter, wie kann man nur.
Ja, ich weiß, es war irgendwie, als so Herr der Ringe rauskam, ich habe so Indie-Filme geguckt, ich war dann irgendwie so Fabelhafte Welt der Amelie und Michel Gondry oder was auch immer. Und das war bis hierher nicht Thema. Stefan, es tut mir leid, ich habe bis heute das Maximum, was ich von diesem Set gesehen habe, ist dieses Video, das neulich viral gegangen ist, wo Elijah Wood zufällig am Set war, als da 2 Fans geheiratet haben und dann haben die mit ihm ihre Hochzeitsfotos machen können und dieses Video ist so mega viral gegangen. Das ist ehrlich gesagt mein Kenntnisstand.
Ich mach dich da fit.
Ja, du machst mich fit. Schön, dass ich dich an meiner Seite habe.
Ich gebe mein Bestes.
Runde 1. Speed Recap.
Wir starten mit Runde 1. Es wird folgendermaßen jetzt ablaufen. Ihr erzählt uns jetzt eine zentrale Geschichte, Begebenheit aus Herr der Ringe. Welche, das sagen wir euch gleich noch. Ihr habt dafür nur jeweils 120 Sekunden Zeit, um euren Nerds-to-be diese Sache bestens zu erklären.
Ja, 120 Minuten ist super, das kriegen wir hin.
Ja, 120 Sekunden.
Doch, Extended Edition.
Und die euren Nerds dürfen danach noch 3 Nachfragen stellen, damit sie so ein bisschen das noch vertiefen können, das Wissen. Und gewisse Sachen, die nicht so ganz klar wurden, nochmal erklärt bekommen. Allerdings müsst ihr beide den gleichen Begriff oder die gleiche Sache erklären. Deswegen müssen wir das erste Team an dieser Stelle rausbitten. Und das wären in diesem Fall Ralf und Annika. Ihr müsst jetzt mal vor die Tür.
Viel Spaß euch.
Vielen Dank.
Toi, toi, toi.
Stefan, wir dürfen anfangen. Und zwar bitte ich dich, erzähl mir die Geschichte von Bilbo Beutlin, die wir in den Verfilmungen sehen. Du hast 120 Sekunden Zeit und ich weiß, das ist nicht viel. Aber erzähl mir alles, was du dazu weißt, jedes noch so kleine Detail in der Hoffnung, dass möglichst viel hängen bleibt. Ready, Nerd, go!
Bilbo Beutlin, das ist ein sehr ehrenwerter Hobbit aus dem Auenland. Hobbits sind ja hoffentlich ein Begriff, so kleine kleine Wesen mit behaarten Füßen, aber ohne Bärte. Und er ist ein Nachfahre von Bullenrasser Tuck und Sohn von Belladonna Tuck. Und er lebt in der Geschichte Der kleine Hobbit oder Der Hobbit, in der Verfilmung natürlich dann auch Der Hobbit, ein Abenteuer, das damit beginnt, dass der Zauberer Gandalf zu ihm kommt mit 13 Zwergen. Und sie begeben sich auf die Reise zum einsamen Berg, dem Erebor, wo ein altes Zwergenkönigreich vom Drachen Smaug erobert wurde, der dort auf dem Goldschatz der Zwerge liegt. Das Bemerkenswerte auf dieser Reise ist, wo allerlei Dinge passieren, die wir jetzt mal überspringen. Das Bemerkenswerte ist, dass Bilbo in den Höhlen unter dem Nebelgebirge auf eine Kreatur namens Gollum trifft und dort einen Ring findet. Dieser Ring ist nämlich der besagte Meisterring, der Ring, um den es hier geht. Und er verleiht die Fähigkeit, unsichtbar zu machen. Und das ist erstmal alles, was wir darüber wissen in dem Moment. Ja, nach dem aufregenden Abenteuer und nachdem der Drache Smaug besiegt ist und die Zwerge ihr Königreich zurückhaben, reist Bilbo wieder zurück in seine Heimat, das Auenland, Beutelsend, Beutelhaldenweg. Und was es dann mit dem Ring auf sich hat, ist Thema im Herrn der Ringe, wo Bilbo Beutlin auch nochmal eine Randfigur ist. Denn er übergibt am Anfang vom Herrn der Ringe diesen Ring an seinen Neffen Frodo Beutlin, der bei ihm wohnt. Und er selbst setzt sich dann zur Ruhe und zieht nach Bruchtal, wo er dann in Rente geht.
Du hast den Blog schon fast vollgeschrieben.
Ja, genau. Hier, es ist so viele neue Begriffe und Verknüpfungen und so, die man sich merken muss. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, ich habe von den Verfilmungen ein Bild von Frodo und dem Schauspieler vor Augen. Wer spielt denn Bilbo Beutlin?
Bilbo Beutlin wird von zwei Schauspielern verkörpert. Und zwar wird er in der Hobbit-Verfilmung von Martin Freeman verkörpert und in dem Herr der Ringe-Film von Peter Jackson von Ian Holm.
Okay. Mhm. Und ist der ganz alleine oder warum geht das, dass der Zauberer einfach vorbeikommt und ihn dann natzt für die ganze Mission, auf die gehen müssen? Hat er nicht was Besseres vor?
Der ist sehr wohlhabend und lebt in seiner Hobbithöhle, ohne einem Tagwerk nachzugehen, ist reich und wartet im Prinzip nur darauf, dass er auf ein Abenteuer mitgenommen wird, denn er stammt von der Tuck-Linie der Hobbits ab und die Tucks waren immer dafür bekannt, sehr abenteuerlustig zu sein.
Okay, das ist eine perfekte Voraussetzung für so eine fiktionale Welt, wenn man sagt, ja, die sind reich, die können jetzt mal was erleben. Und erzähl mir mal was von diesem Nebelgebirge. Das ploppte da gerade so auf in der Erzählung und ich habe auch direkt so versucht, mir ein inneres Bild zu zeigen und das ist ja scheinbar sehr wichtig.
Das Nebelgebirge ist erstmal nur eine riesige Gebirgskette, die von Norden nach Süden Mittelerde so in der Mitte fast durchteilt, könnte man sagen. Und die Herausforderung bei dem Abenteuer von Bilbo Beutlin ist natürlich, über dieses Nebelgebirge, also auf die andere Seite zu kommen. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder klettert man über die Berge oder geht drunter her. In der Geschichte machen sie beides. Also sie versuchen erst drüber zu kommen, müssen sich dann aber bei einem Unwetter in einer Höhle verstecken und gelangen so in die Ork-Stollen, wo die grausamen Orks wohnen unter den Bergen. Und da in einer der Höhlen etwas abseits versteckt sich dann auch die Kreatur Gollum.
Auf die wir bestimmt noch zu sprechen kommen.
Ich freue mich jetzt schon so dermaßen auf das Finale. Das wird ein großer Spaß heute. Das steht auf jeden Fall fest. Ja, es waren deine drei Fragen.
Ja, Eva. Danke, Stefan.
Das vorbei ist.
Genau, es ist schnell vorbei, aber gibt mir schon viel zu denken. War ein guter Auftakt. Danke dir.
Das heißt, ihr beide müsst jetzt raus und wir holen Annika und Ralf rein. Vielen Dank.
Annika, jetzt sind wir dran. Die anderen sind außer Hörweite. Das ist sehr gut. Puh. Okay, die Aufgabe ist, erzähl mir die Geschichte von Bilbo Beutlin, die wir in den Verfilmungen sehen. Du hast 120 Sekunden und das wirst du auch in der Musik merken, wenn sozusagen deine Zeit langsam abläuft. Dann sage ich, ready, Nerd, go.
Bilbo Beutlin ist zum Zeitpunkt, wo wir einsteigen, feiert er seinen 111. Geburtstag. Er wohnt in Beutelsend, das liegt in Hobbingen im Auenland. Er ist ein Hobbit. Und als Hobbit schätzt er das einfache Leben. Er möchte keine Abenteuer oder so erleben. Springen wir 60 Jahre in der Geschichte zurück. Als er so ungefähr 50 Jahre alt ist, wird er von einem Zauberer besucht, Gandalf. Und der möchte ihn für ein Abenteuer gewinnen. Und Bilbo sagt, nein, danke, ich möchte keine Abenteuer. Wir sind hier einfache Leute, das verspätet nur die Mahlzeiten. Sowas wollen wir hier nicht. Durch einen sehr lustigen Umstand, der 13 Zwerge beinhaltet, geht Bilbo Beutlin in ein Abenteuer und hilft diesen Zwergen, die heimatlos sind, ihre Heimat, den Erebor, den einsamen Berg, wieder zurückzugewinnen. Das ist die Geschichte von Der Hobbit. 60 Jahre später, Der Herr der Ringe, feiert Bilbo seinen 111. Geburtstag. Und es geht im Prinzip darum, dass der Bilbo, der so ein schönes, ruhiges Leben hatte, jetzt doch irgendwie wieder so eine Abenteuerlust empfindet. Er möchte irgendwie wieder Berge sehen und, ne? Und dann macht er sich auf, schmiedet Pläne, möchte aus dem Auenland weggehen. Wieder ist Gandalf, der Zauberer, involviert. Und der möchte, dass Bilbo seinen wahrscheinlich wertvollsten Besitz, den einen Ring, da lässt. Er hat so einen Zauberring gefunden. Und das war in der Geschichte von Der Hobbit. Dort hat er diesen Zauberring gefunden. Und er hat gegen Gollum ein Rätselspiel gespielt. Und am Ende ist er mit diesem Ring entkommen. Und Gandalf versucht jetzt rauszufinden, was es mit diesem Ring auf sich hat, der jetzt an Bilbos Neffen Frodo übergegangen ist. Bilbo hat den Ring dagelassen, als er gegangen ist.
Hui, super.
Es war jetzt ein bisschen durcheinander, weil mir nicht klar war, welchen Film du meintest oder welche Filme. Aber ich hoffe, ich habe es irgendwie geschafft.
Ich hatte alles vor Augen.
Super.
Ich habe glücklicherweise auch die Filme gesehen insofern. Also jetzt die Peter Jackson-Verfilmungen.
Ja.
Ich habe dich noch nie so viele Notizen machen können.
Ach, grausam. Es ist so, weißt du, es sind so viele Fakten und Namen. Und Namen sind mein Kryptonit, um in einem anderen Fandom zu sprechen. Deshalb, ich habe drei Fragen. Der Ring. Woher weiß Gandalf, dass Bilbo den Ring hat?
Er weiß das aus den Geschehnissen, die im Hobbit stattfinden. Also er ahnt das vielleicht mehr so. Und zwar passieren im Hobbit verschiedene Dinge, also im Verlauf dieses Abenteuers mit den Zwergen, dass Bilbo irgendwie auf einmal aus dem Nichts auftaucht, weil dieser Ring ihn unsichtbar macht. Das ist so eine der Eigenschaften von diesem Zauberring, als der da betitelt wird. Und Gandalf ahnt das so ein bisschen. Und dann passiert dieser 111. Geburtstag von Bilbo, wo er, ist im Film so eine ganz tolle Szene auch, steht er auf dem Fass und hält eine Rede und verschwindet auf einmal, wird unsichtbar. Und das ist, glaube ich, der Moment, in dem Gandalf wirklich dann checkt, aha, Moment mal, das geht so nicht.
Und warum sagt Gandalf, lass den Ring mal da, weil eigentlich ist es ja nichts Schlimmes, dass er unsichtbar werden kann.
Ja, also es ist so, dass gerade in Tolkiens Welt hat nichts keine Bedeutung. Waffen haben Namen zum Beispiel und haben eine Geschichte. Und die Zauberringe, das sagt Gandalf dann auch zu Bilbo, die haben eigentlich nie nur Gutes bewirkt. Das führt jetzt ein bisschen zu weit wahrscheinlich an der Stelle, weil es gibt auch die drei Elbenringe, die sind gut, aber da weiß man ja, wo die sind. Die anderen Ringe der Macht, die Sauron geschmiedet hat, da weiß man nicht so wirklich, wo die hingekommen sind. Und es gibt dann eben diesen einen Ring, den Herrscherring, der von Sauron geschmiedet wurde, um die anderen Ringe zu unterjochen. Und der Ring ist verschwunden. Und Gandalf hat, glaube ich, sehr früh so ein ganz, ganz fieses Bauchgefühl, ob nicht vielleicht dieser harmlose Zauberring, der den harmlosen Bilbo harmloserweise unsichtbar macht, ob das nicht vielleicht der eine Ring, der verschollen ist, sein könnte. Und diesem Bauchgefühl geht Gandalf dann eben nach. Und deswegen sagt er zu Bilbo halt, lass den mal da, weil er spürt, dass der so eine Macht hat. Er sieht auch, dass Bilbo nicht wirklich aussieht wie 111. Also der ist sehr jung geblieben. Und es sind so ganz viele kleine Sachen, wie bei in so einer Detektivgeschichte, die so zusammenkommen. Und Gandalf dann halt sagt, lass den mal da. Dann spürt er, dass Bilbo sich schwer tut, diesen Ring abzugeben, was ihn wahrscheinlich noch bestärkt in diesem Verdacht, oh, da ist was off. Und Bilbo schafft es aber.
Okay, letzte Frage. Mhm. Im Film kann ich mich erinnern, dass Gandalf den Ring nicht mit den Fingern selbst anfasst. Mhm. Warum hat er da so Berührungsängste vor dem Ring? Hat er Angst, dass er auch sozusagen von der Macht des Rings korrumpiert wird oder was ist da?
Gandalf erklärt das auch im Film sehr deutlich, dass der Ring durch Gandalf, der eine sehr mächtige Figur ist, eine zu große Macht hätte. Gandalf würde versuchen, diesen Ring für etwas Gutes einzusetzen, weil Gandalf ist einfach gut, im Herzen, im Kern gut. Und er möchte diesen Ring einsetzen, um etwas Gutes zu tun. Der wurde aber geschmiedet als Objekt der Macht, um andere zu unterwerfen. Dieser Ring kann nichts Gutes machen. Und durch Gandalf hätte dieser Ring zu viel Macht und würde unweigerlich irgendetwas ins Verderben stürzen. Das ist so die Idee dieses Ringes, dass diese Macht immer korrumpiert. Egal wen, egal wie, egal mit welchen tollen Absichten du da hingehst und Gutes tun möchtest, funktioniert nicht.
Ich habe das Gefühl, ich habe es auch zum ersten Mal verstanden, um was es eigentlich geht. Ja. Deswegen vielen Dank. Aber mich wundert es, dass ihr beide so intensiv jetzt über diese eine Sache geredet habt und keiner von euch beiden hat es einmal geschafft, dieses das weltberühmteste Herr-der-Ringe-Zitat zu droppen, einen Ring, sie alle zu knechten. Das ist doch das Nummer eins, Herr-der-Ringe. Wieso hat das niemand von euch gesagt?
Ja, weil das doch eh jeder kennt. Brauche ich doch gar nicht sagen.
Genau. Was ich toll finde, der Ring ist wie so eine Hintertür, so eine Backdoor, was ganz viele Regierungen heutzutage den Internetkonzernen oder den Softwarekonzernen sagen, hier, ihr könnt natürlich alles verschlüsseln, aber wir wollen gern so ein Hintertürchen haben. Und der Ring ist irgendwie genau so eine Hintertür. Mm. Die Menschen denken, wir haben hier die Ringe der Macht, aber nein, da ist noch ein mächtigerer Ring.
Aber apropos Hintertür, wir machen mal die Vordertür auf und holen die anderen wieder rein.
Sehr gut.
Denn wir kommen zu Runde 2.
Runde 2. Das Lieblingsding.
So, es geht in Runde 2. Und da geht es darum, dass unsere Nerds, Stefan und Annika, eines ihrer Lieblingsdinge, ihrer Lieblingsgeschichten, ihrer Lieblingscharaktere, was auch immer, eines ihrer zentralen Lieblingsmotive aus ihrem Fandom erzählen und erklären. Ihr habt dafür 90 Sekunden Zeit und Eva und Ralf dürfen dann beide danach noch Fragen stellen, haben aber zusammen nur 3 Nachfragen, auf die ich peinlichst genau achte, dass es nicht 4, 5, 6 oder 7 Fragen werden und sie dann nochmal reinschmuggeln.
Relativsätze sind ein Trick.
Und genau. Es ist eine offene Runde. Es geht los mit Team Ralf.
Ja, Annika, wir fangen an. Also, was ist deine allerliebste Sache an oder im Herr-der-Ringe-Universum? Bei den Verfilmungen natürlich. 90 Sekunden ab jetzt.
Neben ganz vielen anderen Dingen mag ich das Volk aus Rohan sehr, sehr gerne. Die sogenannten Pferdeherren oder Pferdemenschen, die Rohirrim. Die Geschichte der Rohirrim ist sehr durchwachsen und sehr abenteuerlich zum Teil. Es geht im Prinzip damit los, dass dieses Land begründet wird aus einer Freundschaft zu Gondor. Also der König von Gondor übergibt den frühen Rohirrim einen Teil, eine Provinz von Gondor. Und das wird dann nachher zu Rohan und dort leben die Rohirrim. Und die Rohirrim, die sind ein bisschen mittelalterlicher vielleicht geprägt als Gondor. Also die sind nicht so belesen, die schreiben keine Geschichten auf, die machen Gedichte, die geben das mündlich weiter, ihre Geschichten und ihre Legenden. Und Pferde sind ein ganz wichtiges Element in dieser Kultur. Deswegen ist auch das Banner von Rohan ein weißes Pferd auf grünem Grund. Und was mich zum Beispiel in den Büchern total abholt und was auch in den Filmen vorkommt, ist, dass die Sprache Rohans im Prinzip mit Altenglisch übersetzt wird. Weil das ist ein ganz großer Kernpunkt bei Tolkien, dass er sich selbst als der Übersetzer des Roten Buchs der Westmark sieht. Dieses Buch, das Bilbo nachher an Frodo übergibt, wo er seine Abenteuer aufgeschrieben hat und Frodo nachher an Sam übergibt, das hat Tolkien sozusagen einfach in unsere Sprache übersetzt.
Mist. Ich notiere gerade noch auf.
Interessante Wendungen in deiner Erklärung.
Altes Buch von Westmark.
Rotes Buch.
Sorry, ja.
Ich hoffe, ich habe rotes Buch gesagt.
Ja, du hast auf jeden Fall rotes Buch gesagt.
Gut.
Es war aber auch alt irgendwann.
Ja.
Und bestimmt nicht mehr so rot.
Aber es war altes Englisch.
Wenn es in der Sonne stand.
Altenglisch, genau. Entschuldigung, ich habe einen Fehler gemacht, fällt mir gerade auf. Es war nicht der König von Gondor, sondern der amtierende Truchsess. Weil zu dem Zeitpunkt, wo Rohan entsteht, gibt es schon keine Könige von Gondor mehr. Also schon, aber im Verborgenen. Puh.
Truchsess von
Truchsess,
Gondor.
Also der den Thron für den König bereithält.
Warm hält.
Ja, genau. Weil Gondor immer in dieser Hoffnung lebt, eines Tages kommt der rechtmäßige Erbe Isildurs wieder zurück und besteigt den Thron.
Wer ist Isildur?
Oh. Isildur ist einer der Söhne von Elendil. Elendil war im Prinzip der erste König, sozusagen, könnte man sagen. Der kam aus Númenor nach Mittelerde. Númenor ist eine Insel, die untergegangen ist. Die flüchten sozusagen nach Mittelerde und bauen dort das Königreich Gondor und Arnor auf. Und das Königreich Gondor und Arnor wird dann im Prinzip von Elendils Söhnen verwaltet. Elendil ist dann der König. Und Isildur ist der Sohn, der diese große Schlacht, in der Sauron der Finger mit dem Ring abgeschlagen wird, überlebt. Isildur überlebt und hat den Ring. Er nimmt den Ring an sich. Das geht aber schief und er stirbt und der Ring geht verloren. Und Aragorn, den wir in den Herr-der-Ringe-Filmen sehr gut kennenlernen, der ist der direkte Nachfahre von Isildur und dadurch rechtmäßiger König von Gondor. Aus eigenen Gründen geht er aber nicht hin nach Gondor und sagt, hier, ich bin euer König, lass mich da mal auf den Thron. Und das passiert dann eben, also das ist so diese Entwicklung der Geschichte.
Aber wer sitzt dann auf dem Thron, wenn es nicht Isildur ist und nicht Aragorn?
Es sitzt auf dem Thron, von Gondor sitzt niemand. Mhm. Neben dem Thron gibt es einen kleineren Sitz und dort sitzt der Truchsess. Der Truchsess verwaltet das Land anstelle eines Königs, bis der König wiederkehren wird. Und diese Truchsessen, die haben natürlich dann schon auch viel Macht und die nutzen das auch. Also die leiten schon die Geschicke des Landes und verwalten das. Aber es ist immer klar, sollte der rechtmäßige König doch wiederkehren und wiederkommen, dann ist die Zeit der Truchsessen im Prinzip vorbei.
Wenn der Truchsess praktisch königliche Macht hat, mehr oder weniger, und plötzlich Aragorn zurückkommt, sagt der Truchsess dann, ja natürlich, hallo, du bist hier und herzlich willkommen. Oder gibt es da Konflikte?
Da gibt es in der Zeitspanne, in der die Geschichte des Herrn der Ringe spielt, gibt es da schon allein den Konflikt, dass der amtierende Truchsess ist Denethor der Zweite. Und der ist sehr bedacht auf seine Macht und die Macht seines Hauses, die möchte er nicht so leichtfertig hergeben. Deswegen, ja, man muss so ein bisschen ausholen immer wieder bei Tolkien. Was nämlich zum Beispiel leider in den Filmen überhaupt nicht auftaucht, ist, dass Denethor einen sehenden Stein, einen Palantir bei sich hat, so wie der von Saruman, den wir sehen im Film. Und der wird von Sauron beeinflusst und korrumpiert. Und deswegen dreht Denethor halt so im Prinzip so ab. Das wird im Film leider, wird das gekürzt. Und er wird einfach nur so halt einfach als, ja, nicht so netter Mensch irgendwie gezeigt. Und er hat zwei Söhne, Boromir und Faramir. Und jetzt kommt ein kleiner Spoiler. Boromir ist einer der Ringgefährten und stirbt im Verlauf der Geschichte. Und Faramir wird dann später dann eben der neue Truchsess, wenn Denethor stirbt. Und Faramir ist eigentlich ein ziemlich cooler Typ. Also der kommt mit Aragorn auch gut klar. Und das ist alles, was wir in der Geschichte des Herrn der Ringe dann nicht mehr so richtig mitbekommen. Das passiert dann erst später. Aber Faramir und Aragorn, die kommen ganz gut zurecht und die teilen das dann so ein bisschen. Also natürlich ist schon Aragorn dann der König, der dann auch Gondor und Arnor wieder vereint. Und Faramir ist so ein bisschen wie so ein Berater, Verwalter oder ja, also es ist schon auch noch da. Der wird jetzt nicht einfach in Rente geschickt. Aber die verstehen sich ganz gut.
Das hat mich so verwirrt bei den Filmen. Ich habe ja so eine leichte Gesichtsschwäche und dann Aragorn, Boromir, Faramir und die sahen für mich alle gleich aus. Es waren alles irgendwelche Männer mit langen Haaren und Bärten. Das war echt.
Aragorn ist der mit den dunklen Haaren. Boromir hat ein bisschen hellere Haare.
Ah ja, okay, vielen Dank. Da werde ich drauf achten, das nächste Mal.
Ich sehe hier bei euch beiden auf jeden Fall sehr viele Fragezeichen über den Köpfen. Das finde ich schon sehr schön. Aber das führt zu weit, denn wir wollen jetzt natürlich.
Seit wann führt denn hier was zu weit?
Eva, du bist jetzt
genau,
dran.
Jetzt sind wir nämlich dran. Stefan, du kannst da nahtlos ansetzen oder uns nochmal ganz woanders hinführen. Denn jetzt interessiert uns, was ist deine allerliebste Sache aus und rund um die Verfilmung von Herr der Ringe?
Was ich bei der Verfilmung sehr schätze, was in den Romanen fast ein bisschen zu kurz kommt, ist die Liebesgeschichte von Aragorn, den wir gerade schon kennengelernt haben. Aragorn, Aratorns Sohn. Und Arwen, der Tochter von Elrond. Denn diese Liebesgeschichte wird im Roman von J.R.R. Tolkien nur sehr am Rande erwähnt, zwischen den Zeilen. Als ich das Buch das erste Mal gelesen habe, ist mir das überhaupt nicht aufgefallen, dass es da eine Liebesgeschichte gibt. Und in den Filmen ist das etwas hervorgearbeitet. Und das Tolle ist, dass Tolkien sich wirklich eine riesige Rahmengeschichte für diese Liebesgeschichte auch ausgedacht hat, die Jahrtausende zurückreicht. Also die Familiengeschichte der beiden, die sind auch fern verwandt, fast schon Westeros-artig hier, aber sie sind auch ferne Verwandte. Die geht Jahrtausende zurück bis ins erste Zeitalter, die altvordere Zeit, wo in einer, ja, wo es auch schon mal so eine ähnliche Liebesgeschichte gab von Beren und Lúthien, die Vorfahren sind. Und zwar ist das die erste Beziehung von einem Menschen mit einer Elbe. Hm. Und das Romantische daran ist, dass in diesem Fall und auch im Fall von Aragorn und Arwen die Elbe ihre Unsterblichkeit für den Mensch opfert. Und um diese Zeit mit ihm leben zu können und dafür dann aber in den Tod geht und nicht für immer auf Ada wandeln kann. Ich könnte jetzt Stunden darüber noch erzählen, aber vielleicht hast du ein paar Fragen.
Ja, ich habe gerade tatsächlich gedacht, vielleicht können wir, auch wenn es dann nochmal basic wird, sorry, aber bei den Elben mal kurz innehalten. Was macht die denn aus, außer ihrer Unsterblichkeit, die ich jetzt gerade schon mir gemerkt habe?
Ja, die Elben sind ganz wundersame Geschöpfe. Die wurden als erste Kinder Ilúvatars geschaffen in Mittelerde von Ilúvatar, dem Schöpfer. Und sie stechen dadurch hervor, dass sie sehr schön sind, sehr edel, sehr immer gesund, nie krank, unsterblich. Und dass sie auch sozusagen die Lieblinge der in Anführungszeichen Götter von Mittelerde sind und von denen dann sogar zeitweise in ihr Reich nach Valinor geholt werden und dort leben dürfen an der Seite der Götter, die in dem Fall Valar heißen. Also Tolkien würde mir widersprechen, das sind keine Götter. Für Tolkien, der Katholik war, gab es nur den einen Gott, Ilúvatar. Und die waren eher engelartige Wesen, aber sie werden im Allgemeinen auch als Götter unter den Fans und auch unter den Bewohnern von Mittelerde bezeichnet, die Valar. Ja, die Elben zeichnen sich dadurch aus, dass sie das Schicksal von Mittelerde eigentlich von Anfang an mitbestimmen. Und
wie ist das Verhältnis der Elben zu Sauron und dem Ring? Also wenn die so toll sind, warum haben die Sauron nicht schon längst erledigt?
Ja, das ist auch eine längere Geschichte zwischen Sauron und den Elben, weil die Elben im zweiten Zeitalter den Fehler gemacht haben, sich mit Sauron anzufreunden. Sauron war auch nicht ganz fair, der hat sich nämlich getarnt als Anatar, der Herr der Geschenke, und hat sich bei den Elbenschmieden, allen voran Celebrimbor, in die Schmiede, in die Region eingeschlichen und den Elben geholfen, die magischen Ringe, um die es geht im Herrn der Ringe, zu schmieden. Und was sie aber nicht wussten, ist, dass es sich bei ihm um Sauron handelt und dass er seine bösen Mächte sozusagen in all diese Ringe fließen lässt. Ja, das war der Anfang vom Ende dann sozusagen. Und Sauron hat dann diesen einen Meisterring geschmiedet, der alle anderen Ringe beherrscht. Und daraufhin haben die Elben auch nochmal drei Ringe geschmiedet, die Sauron nie berührt hat. Das sind die drei Elbenringe, die auch sehr mächtig sind, aber die auch trotzdem eine Verbindung zu dem einen Meisterring haben. Und die Elben versuchen eigentlich immer wieder in den früheren Zeitaltern gegen seinen Boss, der ist nämlich nicht der Oberböse, sondern Morgoth ist der Oberböse, das ist der Herr von Sauron, ja, den immer wieder zu bekämpfen und den irgendwie zu vernichten, ja.
Ich brauche, weil das war mir vorher nicht klar, dass es so eine Hierarchie unter den Ringen gibt sogar. Da brauche ich mal kurz auch noch eine Einführung.
Also es gibt drei Ringe, den Elbenfürsten hoch im Licht, sieben den Zwergenherrschern in ihren Hallen aus Stein, den Sterblichen, ewig dem Tod verfallen, neun und ein Ring dem dunklen Herrscher auf dunklem Thron im Lande Mordor, wo die Schatten drohen. Okay. Und der eine Meisterring beherrscht alle anderen Ringe bis auf die Ringe der Elben. Allerdings kann er die Träger, wenn sie die Elbenringe tragen, auch sehen. Also, aber er hat nicht diesen starken Einfluss, weil die Elbenringe hat Sauron nie berührt.
Danke. Ja, ich will natürlich direkt nachfragen, aber ich sehe schon, wie Nils mich hier streng anschaut,
das war die
weil
dritte
das
Frage.
Unsere dritte Frage war.
Du redest so schnell, ich kann gar nicht mit aufschreiben alles. Also drei Elben, sieben Zwerge und Menschenringe.
Und Schneewittchen.
Gott.
Herr der Geschenke habe ich auch noch nie gehört, das gefällt mir sehr gut.
Ja, der Weihnachtsmann.
Ja, absolut.
Das kannst du dir mal zum Vorbild nehmen hier in diesem Format.
Ich liebe Geschenke, ich würde alles für Geschenke tun, deswegen würde ich da sofort reinfallen. Und wir fallen jetzt aus dieser Runde und es geht direkt knackig weiter, denn das war es noch nicht. Wir kommen jetzt zur allseits gefürchteten dritten Runde.
Runde 3. Wie nerd bist du wirklich?
Ja, Stefan und Annika, also ich wage zu bezweifeln, dass irgendwer, der bis jetzt zugehört hat, an eurer Nerdhaftigkeit zweifelt. Aber jetzt müsst ihr sie nochmal komplett unter Beweis stellen, denn ihr habt jetzt jeweils 90 Sekunden Zeit, uns etwas aus der filmischen Herr-der-Ringe-Saga zu erklären. Wir geben euch einen Begriff und ihr könnt dann eben die Zeit nutzen, den genau zu erläutern. Auch da gibt es wieder drei Fragen pro Team. Jetzt ist allerdings der Unterschied, dass nur die Nerds rausgehen und beide Teamkapitäne hier drin bleiben und dann nachfragen dürfen. Und in dem Fall fängt Team Eva an. Stefan bleibt drin und Annika, dich müssen wir leider kurz rausschicken. So, Annika ist raus. Eva, do it.
Okay. Stefan, erzähl mir jetzt gleich bitte einmal alles über die Istarie. Was macht sie aus? Welche von ihnen lernen wir in den Verfilmungen kennen und welche Rolle spielen sie in Mittelerde? Dafür hast du 90 Sekunden Zeit.
Ja, die Istari, Singular Istar, sind die Zauberer, die nach Mittelerde geschickt wurden von den Valar. Die Istari gehören zu den Maia. Die Maia, das sind so auch halbgöttliche Wesen. Da gehören unter anderem auch der Balrog zu und auch Sauron und eben diese Istari. Das sind fünf Bekannte. Da gibt es Gandalf den Grauen, der zu den Gefährten gehört. Dann gibt es Saruman, den Weißen, der mächtigste der Istari. Dann gibt es Radagast, ein Zauberer, der im Wald lebt und mit den Vögeln spricht. Dann gibt es noch zwei Blaue, über die nicht viel bekannt ist und die im Osten leben, in Rhun. Hatten wir schon fünf?
Ja.
Ja, dann genau, das sind die Istari-Zauberer. Und sie wurden geschickt von den Valar, um die Geschicke in Mittelerde zu beeinflussen und ein bisschen auf den rechten Weg zu bringen. Ja. Das waren noch keine 90 Sekunden. Okay.
Nee, läuft doch. Du kannst noch was nachreichen. Aber okay. Genau. Wir schlafen kurz durch.
Mein Kopf
durch.
Ist schon voll
Ja.
Und ich habe einen großen Kopf, aber...
Ich habe auch vorweg schon ein schlechtes Gewissen, weil ich werde mir nicht all diese Namen merken können. Also ich bin froh, wenn ich vielleicht nachher die Zauberer aufsuche.
Das ist so Gandalf, toll, sich das Saruman, so alles auszudenken. Ja. Also ich meine, das ist schon echt fantastisch.
Weiß man was, Entschuldigung, das ist jetzt eine absolute Abbiegung, aber weiß man was über Tolkien, wie er sich das ausgedacht hat? Hatte der dann so eine riesen Post-it-Wand zu Hause oder wie hat er überhaupt selber den Überblick behalten?
Also ich kann schon mal verraten, Tolkien hat überhaupt nicht den Überblick behalten. Das war sein Lebenswerk und das hat er seit seiner Jugend eigentlich entwickelt und bis zu seinem Tod. Und er hat es immer wieder überarbeitet und sein ganzes Haus war voller Notizzettel und jedes Blatt Papier, manchmal auch Zeitungen oder irgendwelche Notizblöcke oder Rückseiten von irgendwelchen Klausuren, hat er genutzt, um irgendwas schnell aufzuschreiben, sich zu notieren. Und er war im Prinzip sein ganzes Leben lang damit beschäftigt und auch sein Sohn Christopher Tolkien war nach seinem Tod dann sein Leben lang damit beschäftigt, da Ordnung reinzubringen in dieses System, weil es da auch sehr viele unterschiedliche Angaben gab von Tolkien, der eigentlich damit überfordert war, diese ganze Welt zu erschaffen, die aber so gewaltig und komplex einfach ist, dass man auch sich ein ganzes Leben damit auseinandersetzen kann und immer wieder Neues entdeckt.
Na toll, dass wir das hier in einer guten halben Stunde machen müssen.
Wahnsinn. Nochmal zu den Istari. Du hast gerade eben gesagt, der Balrog gehört auch zu den Valar.
Oder zu den Maia.
Zu den Maia. Und die Valar gehören auch
zu den Maia. Die Maia sind den Valar unterstellt. Also das ist auch so eine Rangreihenfolge. Also die Valar sind sozusagen der Götterpantheon von Mittelerde. Und die Maia sind so... unter denen. Also das sind Halbgötter, sage ich jetzt einfach mal, die auch teilweise in Mittelerde wandeln und da gibt es verschiedenste Formen, wie die auftreten. Also die Balrogs sind zum Beispiel Maia, die Adler sind teilweise Maia. Es gibt Maia-Pferde, also die Meras, die Pferde der Rohirrim sind teilweise, stammen auch von diesen Maia ab oder kommen aus diesem Umfeld. Und die Istari sind eben auch Maia. Das heißt, das sind einfach Wesen aus diesem, die im Umfeld dieses göttlichen Pantheons walten und leben.
Das heißt, die Istari und der Balrog, die sind sozusagen auf einer Ebene hierarchisch gesehen und deshalb kann eben auch jemand wie Gandalf gegen so einen Balrog kämpfen und
genau,
sagen,
also das ist keine neue Frage, ne? Das gehört noch zu der Frage, denke ich.
Nee, das ist die dritte Frage.
Ist eine Nachfrage.
Ja, also diese Szene mit Gandalf und dem Balrog ist deswegen so schön, weil sich halt da zwei Maia auf Augenhöhe begegnen einfach.
Ach, das also, war da mir kann ganz
man,
klar.
Genau, dann kann man sehen, okay, da treffen sich zwei, die sind vielleicht ebenbürtig. Und deswegen ist es
das
so spannend.
Das, was Ralf hier seit 4 Folgen anstrebt.
Du bist ein Maia, ich bin ein normaler Mensch.
Vielen Dank, Stefan, erstmal.
Dankeschön. Wir
holen jetzt Annika nochmal rein.
Und ich gehe raus.
Und du gehst raus, genau.
Puh, Gott, so viele Namen.
Das wird mein Verderben.
Annika, Stefan ist vor der Tür. Und du hast genau die gleiche Aufgabe, die er auch hatte. Und du hast genau wie er auch 90 Sekunden Zeit.
Okay.
Erzähl uns alles, was du über die Istari weißt. Was macht sie aus? Welche von ihnen lernen wir in den Verfilmungen kennen? Und welche Rolle haben die in Mittelerde? 90 Sekunden.
Die Istari werden immer ganz gerne übersetzt mit Zauberern. Sie sind Maia, die von den Valar nach Mittelerde geschickt werden. Sie sind in Mittelerde, um Gutes zu tun. Sie sollen nicht aktiv eingreifen in die Geschicke der Welt. Sie sollen auch ihre Macht nicht ganz deutlich zeigen, also die Zauberkräfte vielleicht, die sie haben oder nicht haben. Aber sie sind so zum Anleiten, zum Beraten, zum Gutes tun da. Wir kennen im Prinzip 5 Istari. Das ist der bekannteste, ist wahrscheinlich Gandalf. Dann haben wir Saruman und Radagast. Und dann gibt es noch 2 blaue Zauberer, werden die genannt. Die werden namentlich nicht erwähnt. Gandalf erlebt etwas, also er stirbt im Prinzip im Verlauf der Geschichte in einem Kampf gegen den Balrog und wird dann wieder zurückgeschickt, um Gutes zu tun und darf dann mehr von seiner Macht ausüben als Gandalf der Weiße, als der dann ist. Auch deshalb, weil Saruman, der eigentlich auch genauso Gutes im Sinn hatte, von Sauron korrumpiert wurde und jetzt eben nichts Gutes mehr tut, sondern auf die Seite des sogenannten Bösen gewechselt ist. Und Gandalf wird sozusagen ein bisschen als so Kontrapunkt geschickt. Und Radagast ist im Wald und mag Tiere.
Wenn die Valar, so heißt
Valar.
Valar, wenn die Valar sozusagen die Chefs der Istari sind. Oder die zumindest nach Mittelerde schicken können. Warum können die dann so jemand wie Saruman nicht einfach abberufen, wenn der böse wird? Wobei doch deren Aufgabe ist, Gutes zu tun.
Oh Gott, du stellst echt die guten Fragen, ne? Also ich kann jetzt nur spekulieren, weil wir Tolkien einfach nicht mehr fragen können und weil das so eine richtig krasse in die Geschichte der Geschichte Frage ist. Über die Valar und also diese altvorderen Entstehungszeit, das erfahren wir im Silmarillion, aber wir erfahren nichts über die wirklichen, vielleicht Beweggründe unbedingt. Es ist so, dass die Elben sind ja im Prinzip die ersten Bewohner Mittelerdes, die diese neue Welt, die da geschaffen wurde, eben von Eru Ilúvatar mit den Valar gemeinsam wurde diese Welt geschaffen und dort werden jetzt Völker eingesetzt. Warum diese, ich sag mal, göttlichen Wesen ganz, ganz, ganz vorsichtig das tun, wissen wir nicht. Und meine Theorie dazu ist, dass Tolkien als gläubiger Katholik sich eben auch da im Prinzip orientiert. Wir wissen nicht, warum in irgendeiner Religion irgendetwas passiert. Dass dieses Göttliche, das bleibt uns Menschen oder uns einfachen Bewohnern dieser Welt, bleibt uns das verborgen. Und die Geschicke der Valar ist auch so eine Sache, die uns so ein bisschen verborgen bleibt. Und das geht aber meiner Meinung nach eben auch, also das führt dazu, dass sich diese Geschichten, die sich in diesen Büchern und Filmen abspielen, sich so dicht und so authentisch anfühlen, weil die halt eben nicht alles erklären. Man spürt nur, da ist so ein ganz großer Background und da gibt's ne, erstes Zeitalter, zweites Zeitalter, Herr der Ringe und Hobbit spielt im dritten Zeitalter. Da ist schon so viel passiert. Und warum das jetzt alles genau passiert, wissen wir halt nicht so ganz genau.
Mhm. Okay.
Im Gegensatz zu Ralf bin ich die Frau für die Basic-Fragen.
Danke.
Und ich habe gerade versucht, mir vorzustellen, wenn die Istari jetzt nach Mittelerde kommen, wie kommen die da in dem dort vorhandenen sozialen Gefüge an? Sind die total beliebt und angesehen oder erkennt man gar nicht, was die für eine Rolle oder Aufgabe haben? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ich glaube, so ganz genau erfahren wir das ehrlich gesagt gar nicht. Also ich kann mich eben erinnern, ja, die kommen da an. Die gehen jetzt nicht so unbedingt gleich auf Tuchfühlung mit allen. Also Gandalf sticht da so ein bisschen raus bei den Istari, der halt sich ja auch mit den Hobbits eben anfreundet, der dann auch von Saruman immer so ein bisschen belächelt wird, so, ja, du mit deinen Halblingen. Und der da so ein bisschen so die Leute auch kennenlernen möchte. Der ist auch in Gondor bekannt, da hat er dann wiederum einen anderen Namen oder so, ne? Also der wandelt schon so unter den Völkern. auch Saruman ist bekannt. Also der hat zum Beispiel dann mit den Menschen von Rohan viel Kontakt, weil Isengard da einfach im Prinzip vor der Türschwelle liegt, wo er dann später einzieht. Radagast zum Beispiel, der mag die Natur und die Tiere viel lieber. Also der hält sich da eigentlich aus allem raus. Dem ist das alles ein bisschen zu aufregend. Das ist halt zum Beispiel in den Hobbit-Filmen dann ganz anders irgendwie als vielleicht in der Buchvorlage. Aber es ist eben schon so, dass die so ein bisschen so ihr eigenes Ding machen und irgendwie halt so ein bisschen lenken, aber so, dass du es fast eigentlich nicht merkst. Also sie sollen eben nicht hingehen und sagen, so, du machst jetzt das. Und sie sollen halt eben auch so ein Gegenpunkt vielleicht halt eben auch zu Sauron sein. Also die stehen, die Istari und Sauron, die stehen auf einer Stufe, auch was ihre Macht angeht. Zum Beispiel auch der Balrog übrigens. Also Balrog und Gandalf sind ebenbürtig, sind beides Maiar. Die sind beide von der Macht, die sie haben, von der Stärke sind die ebenbürtig. Und das kommt in den Filmen zum Beispiel gar nicht so raus, weil man sich nur denkt, okay, das ist halt so ein Monster.
Welche ist die mächtigste weibliche Figur in diesem Universum?
Das ist jetzt auch ein bisschen eine Glaubensfrage. Ich würde schon sagen, dass die Valar die mächtigsten sind. Und unter den Valar kann man sich jetzt streiten. Es ist Yavanna, die für das Wachstum, für die Erde zuständig ist, die Pflanzen und Bäume erschaffen kann. Oder ist es zum Beispiel Varda, die sich für, ne, die Sterne erschafft, die den Himmel über die Welt setzt. Also das ist, die stehen alle so auf einer Ebene. In Mittelerde, ganz konkret in der Geschichte, würde ich sagen, die Frau mit der größten Macht ist Galadriel, die Elbin, die Herrin von Lothlorien, die da sitzt, ja.
Weil Yavanna und die andere kommen ja auch in den Filmen gar nicht vor.
Nee, also diese ganze Valar-Geschichte.
Na.
Das war getrickst, Ralf.
Was? Nee, ich. Was denn? Was
hast du laut
also,
gedacht?
Ich habe laut gedacht. Das war eine Feststellung. Ich habe das als Feststellung.
Das war vor allem schon wieder so ein Angeben, was du jetzt
sagst. Nein, da war kein Feragezeichen dabei. Es war so.
Ich habe das als Feststellung gelesen.
Wir reden über die Filme und die Filmwelt. Aber es ist nur fürs Fact-Checking, dass wir da nicht noch zwei Namen mehr. Vielen Dank für die Namen.
Es wird höchste Zeit, dass ich immer wieder die Zügel in die Hand nehme. Das war die dritte Runde. Das bedeutet, wir haben jetzt die ganzen Wissensrunden hinter uns und jetzt wird es richtig ernst, denn jetzt, Eva und Ralf, geht's ins Finale.
Das große Finale.
So, ich habe ein bisschen Angst wie Frodo, ehrlich gesagt. Also, es kommt mir so vor, als hätten wir vor dem Faktencheck sozusagen am Abgrund gestanden, wie Frodo, bevor er den Ring reinwirft. Und jetzt sind wir so einen Schritt weiter. Zumindest in meinem Kopf ist irgendwie.
No. Mein Kopf ist das Nebelgebirge, auf jeden Fall.
Schön.
Also ja, ich bin weit weg von so einem fröhlichen Hüpfer durchs Auenland, glaube ich. Ich bin sehr, wir schauen mal, was da gleich noch so zutage tritt durch den Nebel.
Aber du klingst total zuversichtlich, trotz allem.
Das Z in Schulz steht für Zuversicht.
Schön.
Ja, Leute, jetzt haben wir hier genug geplänkelt. Wir starten mit Team Ralf. Es wird jetzt folgendermaßen ablaufen. Wir haben aus allem, was Ralf heute gelernt hat, von Annika Fragen herausgebildet, herausgekocht. Und die haben wir für Annika aufgeschrieben. Und du musst das jetzt aushalten, diese Fragen Ralf zu stellen und zu sehen, wie er sich winden wird, wie er versuchen wird, die richtige Antwort zu finden in den Tiefen seines Gehirns, seines Gedächtnisses, aus dem, was du ihm heute beigebracht hast. Hoffentlich wird das für dich eine erfreuliche Angelegenheit, Annika. Ich kann es aber nicht garantieren.
Ich auch nicht. Ich leider auch nicht.
Also der Kern von Tolkiens Werk ist Hoffnung und Zuversicht und da stehe ich.
Das können wir auf jeden Fall brauchen an dieser Stelle. Und bevor Annika jetzt die Fragen an Ralf stellen wird, schicke ich das Team Eva raus. Sie sollen natürlich nicht wissen, wie die beiden hier performen. Deswegen, Stefan, Eva, einmal das Studio verlassen.
Yes.
Und jetzt wird es sehr aufregend. Ich bin sehr gespannt, ob Ralf das alles hinkriegt.
Und ich dachte, ich hätte die Klausuren alle hinter mir gelassen. Ja, so. Aber nein, da ist schon wieder der Prüfungsstress.
Jetzt wird's ernst. Annika?
Frage Nummer 1. Wie viele Zwerge hat Gandalf dabei, als er Bilbo abholt?
13.
Yes. Wie heißt der einsame Berg, zu dem Bilbo und seine Gefährten wandern?
Erebor.
Korrekt. Frage 3. Sein wievielten Geburtstag feiert Bilbo Beutlin, als er sich mit Hilfe des Rings unsichtbar macht und aus dem Geschehen zieht?
Den 111.
Wunderbar. Wo lebt Radagast?
Im Wald.
Ja. Was ist auf der Flagge Rohans zu sehen?
Die Flagge Rohans ist ein bisschen wie das Wappen von Nordrhein-Westfalen. Ein weißes Pferd auf grünem Grund.
Wunderbar.
Das war ja ein Durchmarsch. Hey, meine Herren.
Super, vielen Dank. Das freut mich total.
Mich auch.
Oh, ich bin ganz im Glück.
Herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank. Danke dir.
Danke dir.
Annika.
Sehr gut. Gute Lehrerin gehabt.
Ja.
Oh.
So, dann holen wir jetzt die anderen wieder rein.
Okay.
Stefan, auch du wirst es jetzt aushalten müssen, dass Eva versuchen wird, die Fragen zu beantworten mit all dem, was du heute versucht hast, ihr beizubringen. Und ich reiche dir einmal die Fragen
rüber. Ich glaube an Eva.
Fünf Fragen an der Zahl.
Ich hier noch an meinem...
Eva, mal gucken, ja, was du heute gelernt hast. Ich bin gespannt.
Ja. Frage 1. Wo leben denn die Hobbits?
In Mittelerde.
Bitte etwas genauer.
Im Beutelhaldenweg wohnt Bilbo.
Ja.
Was? Das
war schon
mir
schön
gemerkt.
Präzise.
Das fand ich
ja
gut.
Ja.
Ich finde, das kann man gelten lassen jetzt.
Ne, finde ich
da
nicht.
Da wohnt ein Hobbit.
Ja,
das,
da wohnt ein Hobbit, aber wo wohnen die Hobbits, ist ja die Frage.
Oh, Leute, das ist jetzt... Nee, mir fallen Orte ein, aber da bin ich sicher, dass das die nicht sind. Hm. Sag's.
Im Auenland.
Ach, ja.
Wäre die richtige Antwort.
Ja. Eher im Auerland.
Ja.
Wie ist das Verwandtschaftsverhältnis von Bilbo und Frodo Beutlin?
Der eine ist der Neffe vom anderen.
Das können wir gelten lassen. Onkel und Neffe.
Super. Also, ne? Wenn der eine der Neffe ist, ist der andere
automatisch der Onkel.
Ja, ja. Exakt.
Frage 3. Welcher Istar lebt im Wald?
Radagast.
Richtig. Wunderbar. Wunderbar. So. Frage 4. Welche Fähigkeit verleiht der eine Ring?
Unsichtbarkeit.
Korrekt. Super. Wer hat die Maya nach Mittelerde geschickt?
Die Valar.
Korrekt. Yeah.
Sehr gut.
Krass,
okay.
Das
waren die 5 Fragen.
Ich habe wirklich beim nochmal in meine Zettel gucken gedacht, es ist ein bisschen, als würde man so eine Hausapotheke auswendig lernen. So Radagast, das klingt alles wie so kleine Mittelchen.
Es gibt auch so Spiele, wo man erraten muss, was ein Antidepressivum ist oder was ein Elbenname.
Ja, siehst du, dann mag ich ja gar nicht so
ja,
falsch.
Das kommt schon hin.
Okay, stark, Stefan, danke. Das
ja, sehr
war
gut.
Also da, ja, das.
Dann holen wir mal das andere Team wieder rein. Ralf und Annika. So, liebe Leute, wir sind hier versammelt zur großen Buzzer-Runde und ich habe jetzt nochmal 5 Fragen an Eva und Ralf und ihr könnt buzzern. Wir checken erstmal, ob eure Buzzer noch funktionieren. Eva?
Eva.
Ralf?
Ralf.
Stimmt.
Es stimmt, es sind die richtigen Namen, die Buzzer funktionieren.
Endlich.
So erfährst du, dass du raus bist aus Battle of the Nerds,
ja.
Du drückst auf den Buzzer, Frank.
Aber ich bin so froh, endlich mal wieder zu buzzern. Das ist wirklich mit das, worauf ich mich am meisten an dieser Staffel gefreut habe. Endlich.
Eva.
Ja, schön, das war Eva.
So, es geht um Schnelligkeit, ne? Punkte sammeln, Schnelligkeit und eure Nerds nicht enttäuschen. Das ist das, was Ralf und Eva jetzt hier leisten müssen. Der Druck lastet auf euren Schultern. Ich bin gespannt, wie ihr in dieser Runde performt.
Du hast mein Schwert.
Und meinen Bogen.
So, dann haben wir die letzte große Chance, hier Punkte abzuräumen. Also, die erste Frage lautet folgendermaßen. Wie viele Ringe haben die Elben?
3.
Richtig. Das war 3. Die richtige Antwort.
3.
Frage Nummer 2. Wie heißt der Herr von Sauron?
Morgoth.
Richtig. Richtige Antwort. Wir kommen zu Frage Nummer 3. Wer verwaltet Gondor in Abwesenheit der Könige?
Der Truchsess.
Auch richtig.
Und wie heißt der Truchsess?
Der zweite.
2 Fragen noch, Eva. Jetzt ja. muss man ein bisschen
ich hätte
hier.
Jetzt Denethor gewusst. Ah, weiß er doch. Ja,
sehr gut, ja. Sehr gut.
Frage Nummer 4. Hm. Was verbindet Gandalf mit dem Balrog, gegen den er kämpft?
Es sind beides Maya.
Richtig. Und wir kommen zur letzten Frage. Frage Nummer 5. In welchem Zeitalter spielen der Hobbit und der Herr der Ringe?
Ralf? Im dritten Zeitalter.
Du musst den Mann auch aussprechen lassen.
Ich bin so aufgeregt. Es tut mir leid,
ich merke das schon.
Das war die richtige Antwort.
Oh.
Das war die richtige Antwort. Meine Herren, was war denn da los? Ist ja nicht zu glauben.
Ja, meine Reaktionsgeschwindigkeit habe ich auch in... Mordor oder so gelassen aber, im Auenland.
Oh. Aber mal gucken, wie die Performance noch davor bei den Fragen war. Und wir sind ja auch noch lange nicht am Ende. Wir gehen jetzt gleich in den Faktencheck. Das heißt, da wird es nochmal richtig ernst. Und wir gucken, ob das auch alles stimmt, was euch hier heute erzählt wurde und was euch hier alles beigebracht wurde. Aber wir haben ja jetzt erstmal die ganzen Raterunden hinter uns. Und da haben wir folgenden Punktestand. Und zwar, das Team Eva hat 4 Punkte und das Team Ralf hat 10 Punkte. Oh, wow.
Du hast nicht ernsthaft die ganze Raterunde bestanden.
Doch,
eben.
Doch.
Was hast denn du gemacht in der Pause?
Ihr wollt nicht wissen, was doch, Eva nicht wusste.
Du bist doch gedopt.
Ich habe nur 2 Kannen Kaffee getrunken.
Ich rufe bei der Sportschau an. Ich Investigativteam direkt drauf. Okay.
Aber
das können wir ja noch alles, da ist noch alles drin.
Jetzt kommt ja das schon, vor allem am meisten Angst haben. Jetzt kann ich doch mal alles drehen, egal bei welchem Punktestand. Denn wir kommen zum Faktencheck.
Der Faktencheck.
Hier wurden ja heute wirklich eine Menge Fakten gedroppt, muss man sagen. Hier wurde eine Menge erzählt, hier wurde eine Menge gesagt. Und ob das immer alles so stimmt, dafür haben wir natürlich ein Team im Hintergrund, das die ganze recherchiert und guckt und dann überprüft, ob das auch alles richtig ist. Wir haben allerdings eine Neuerung in dieser Staffel, denn wenn ihr jetzt eure Fehler, eure vermeintlichen Fehler, falls ihr welche gemacht habt, vorgelesen bekommt, haben unsere Nerds die Möglichkeit, einen Rettungsring zu werfen. Dafür kriegt ihr den Buzzer, ihr drückt dann einfach drauf und dieser Rettungsring bedeutet, wenn ihr diesen Fehler, den ich euch gerade vorgelesen habe, korrigieren wollt, weil ihr wisst, da habe ich einen kleinen Fehler gemacht, ich will kurz sagen, wie es richtig ist, dann werft den Rettungsring und ihr könnt diesen Punkt retten. Ihr könnt,
bevor du fertig geredet hast oder zu welchem Zeitpunkt?
Wenn ich den Fehler gesagt habe.
Okay.
Wenn ihr den retten wollt, drückt den Buzzer, wenn ihr wisst, wie es quasi richtig ist.
Okay.
Ihr könnt natürlich warten, ob ihr einen späteren Fehler korrigiert, wenn ihr euch nicht so sicher seid oder so. Aber ich kann euch nicht sagen, wie viele Fehler ihr gemacht habt. Deswegen kann es dann natürlich auch sein, wenn ihr zu lange wartet, dass ihr den Rettungsring verschwendet und dass ihr dann gar keinen Punkt mehr rettet.
Wir haben einen Rettungsring für alles.
Genau, ihr habt einen Rettungsring für alles. Die Buzzer sind vor euch, die sollten funktionieren. Wir testen mal bei dir, Annika.
Der eine Rettungsring.
Und bei dir, Stefan?
Der eine Rettungsring.
Also schöner kann es überhaupt nicht sein. Und wir fangen an mit dem Faktencheck bei Team Eva. Wir gucken jetzt mal, was ihr hier für Fehler gemacht habt. Wir haben hier zum Beispiel Folgendes. Stefan.
Oh je, was habe ich denn da erzählt?
Du hast gesagt, hier ist ein Zitat von dir und dieses Zitat ist, einige der Riesenadler sind Maya und die Mearas, also die Pferde von Rohan, stammen von ihnen ab.
Der eine Rettungsring.
Ja, da habe ich mich vielleicht in meiner eigenen Interpretation ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt. Ich glaube, von Tolkien gibt es keine konkrete Aussage dazu, dass die beiden Maya sind. Die Mearas, die gehen auf die Pferde von Rome zurück. Das ist einer der Götter. Und die Riesenadler, die waren halt jahrtausende lang da, die lebten auch jahrtausende. Und deswegen, weil die auch so große Flügel haben wie der Balrog, dachte ich, vielleicht sind die auch Maya. Ist meine Theorie auch. Ich würde dazu stehen.
Ja.
Ich finde das eine sehr schöne Theorie.
Ich bin hier der Experte. Also, aber ich glaube, von Tolkien gibt es da keine konkrete Aussage zu.
Das ist absolut gerecht. Also deswegen gut gerettet. Dieser Punkt geht zurück an euch.
Danke, Stefan.
Gerade noch mal gut gegangen. Ich hole gerne mal ein bisschen aus und erzähle auch meine eigenen Geschichten immer gerne. So funktioniert Mythologie.
Geiste Tolkien.
Das fühle ich sehr gut. Das geht mir nämlich auch immer so bei allem, was ich erzähle. Aber das war der einzige Fehler, den du gemacht hast. Deswegen hast du diesen Punkt gerettet.
Gerade mal so gut gegangen.
Das ist schon mal gut gelaufen.
Wir bleiben bei 4.
Das heißt, wir kommen jetzt
und
zu...
Und müssen hoffen, dass Annika sehr 6. viele Fehler gemacht hat.
Wir kommen jetzt zu Team Ralf. Und wir starten mit dem ersten Fehler. Annika hat nämlich gesagt, die anderen Ringe der Macht, die Sauron geschmiedet hat, da weiß man nicht so wirklich, wo die hingekommen sind.
Der eine Rettungsring.
Also, es ist ja so, dass der Ring verschollen geht, der eine Ring. Und die Ringe der 9 Könige, der Menschenkönige, die gehen halt im Prinzip zu Sauron zurück oder er angelt sich damit die Menschen. es ist ein bisschen missverständlich formuliert, weil worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, dass halt eben die drei Elbenringe bekannt sind, der Verbleib der Ringe. Und da weiß man halt, wo die sind.
Also ich würde sagen, wir kriegen für jeden Ring einen Punkt. Dann holen wir
Moment. Gut, dass du den Rettungsring geworfen hast. Du hast allerdings nicht den Fehler gelöst, den du gemacht hast in dieser Aussage. Ich sag's nochmal, die anderen Ringe der Macht, die Sauron geschmiedet hat, da weiß man nicht so wirklich, wo die hingekommen sind.
Die anderen Ringe der Macht, darauf willst du hinaus, oder? Also er hat halt die Ringe der Macht geschmiedet. Also er hat den einen Herrscherring geschmiedet, er war dabei, als die Ringe der Macht geschmiedet wurden, so rum.
Er hat nur einen selber geschmiedet
und
den anderen hat der Celebrimbor. auch ein schöner Name.
Ja.
Die anderen hat Celebrimbor geschmiedet, da war er nur dabei, aber da hat
Und hat halt Einfluss genommen und seine Macht, ne, hatte ja, Stefan hatte das so schön dargelegt, wie er da halt seine Macht mit einfließen lässt und so dieses Böse da so mit verwebt, kann man vielleicht sagen, und eben aber die drei Elbenringe von ihm unberührt bleiben.
Hm, ja, genau.
Okay, gut.
Also, Annika, das ist schon richtig, wie du das jetzt erklärt hast. Du bist allerdings nicht von selber drauf gekommen. Also ich musste dich jetzt ein bisschen sehr arg hinführen. Deswegen wird euch der Punkt leider abgezogen. Das tut mir leid, da war der Rettungsring leider nicht so hilfreich.
Da war ein bisschen die Luft raus aus dem Ring,
Da war ein bisschen Luft raus aus dem Ring. Aber du hast keine weiteren Fehler gemacht. In dem Fall quasi daneben geworfen, aber zum richtigen Zeitpunkt vom Boot geschmissen. Das bedeutet, wir haben jetzt aber einen finalen Punktestand, den ihr euch wahrscheinlich noch nicht im Kopf habt ausrechnen können. Aber
ich kann in meinem Kopf gar nichts mehr in diesem
dafür habt ihr nicht. Sind noch Nullen. Ah, das sind Ringe.
Also, Team Eva, ihr hattet vor dem Faktencheck 4 Punkte. Im Faktencheck war ein Fehler, es wurde allerdings auch ein Rettungsring erfolgreich geworfen. Das heißt, dieser Punkt ist nicht verloren gegangen und euer Endpunktstand sind 4 wunderbare Punkte. Eva und Stefan, 1A gemacht. Team Ralf, euer Punktestand war vor dem Faktencheck 10 ganz zweistellig. 10 Punkte, das höchste, was man hier an Punkten erreichen kann.
Wahnsinn.
Dann gab es im Faktencheck ein Fehler, ein Rettungsring wurde geworfen, aber leider nicht der eigentliche Fehler erkannt und korrigiert. Deswegen gab es dafür auch keinen Punkt, keine Korrektur. Und euer Endpunktstand sind aber immer noch sage und schreibe stattliche 9 Punkte. Und damit sind die Gewinner Team Ralf, Ralf und Annika.
Der goldene Funfact.
Glückwunsch.
Super.
Vielen Dank, Annika.
Ja. Ich möchte gerne Gimli zitieren, der ja im Film so schön sagt, das war Absicht, weil 9 ist natürlich die viel bessere Zahl als 10.
Ja, natürlich.
Verdient. Leute, und wir haben eine neue Trophäe.
Ist das schön aus?
Ich freue mich total. Danke, Annika.
Annika,
danke,
soll Ralf natürlich auch nicht leer ausgehen. Deswegen haben wir hier für dich die extra Trophäe für zu Hause, um sie aufs Regal zu stellen. Deine Siegestrophäe vom Battle of the Nerds.
Sehr großartig.
Ist das unser Schatz.
Vielen Dank.
Unser Schatz.
Wow, die kriegt einen Ehrenplatz in der Tolkien-Bibliothek.
Sehr gut.
Schön.
Liebe Annika, lieber Stefan, ich ziehe meinen Hut vor euch. Ja. Wenn ich wie Gandalf der Graue einen großen Hut hätte, der würde jetzt so weit unten sein. Es ist so fantastisch, wie viel ihr wisst. Und vielen Dank, dass ihr uns dran teilhaben lassen. Und dass ich gewonnen habe.
Ja, es tut mir leid. Ich weiß nicht, was da los war in der Hausapotheke, Stefan.
Das ist gar kein Problem. Also dafür, dass du gar nicht in dem Thema drin warst, hast du dich sehr gut geschlagen, muss ich sagen, weil das Thema ist schon herausfordernd. Das verstehe ich. Und ich glaube,
ich werde jetzt gleich aus diesem Studio rausgehen und in meinen Kalender den Tag eintragen, an dem ich den großen Herr der Ringe Marathon mache, um das endlich aufzuholen und in diese Welt nochmal richtig einzutauchen, mit Bildern dazu.
Das finde ich super.
Ich finde auch, dass du für den Beutelhaldenweg hättest du noch einen Sonderpunkt.
Ich finde auch. So einen kleinen Trostpreis.
Ja, den gebe ich dir jetzt noch.
Dankeschön. Das versöhnt uns doch.
Ich finde es großartig, wie viel Fragen ihr gestellt habt und wie krass wir hier zusammen in die Tiefe gegangen sind. Also das ist wirklich auch echt eine Herausforderung. Und was ich eingangs zu dir, Ralf, gesagt hatte, du bist nicht allein. Ne? Die Deutsche Tolkien-Gesellschaft ist immer da und wir sind für alle offen. Und es ist so eine tolle Community. Und das ist halt eben das, wo man dann, also dieses Wissen kommt ja nicht einfach von aus dem Nichts.
Ich sehe jetzt aber auch schon eine Ehrenmitgliedschaft für euch beide in der Deutschen Tolkien-Gesellschaft.
Vielen Dank, es hat total viel Spaß gemacht.
Danke euch.
Vielen Dank, dass ihr alle zugehört habt. Das war großartig.
Dass ihr wieder dabei seid in Staffel 2 und ich werde mir diesen Pokal noch zurückholen. Wenn ich ihn da jetzt so in deinen Armen sehe, das sieht einfach nicht richtig aus, Ralf.
Ich finde, es sieht sehr richtig aus.
Ja, eine Woche lang darfst du ihn behalten. Was für ein Abenteuer, unsere Nerdreise durch Mittelerde. Und Ralf, in der nächsten Folge lernen wir ja nochmal ganz andere übermenschliche Kräfte kennen.
Ja, allerdings für unser nächstes Abenteuer müssen wir nochmal ganz andere Gefährten haben, ein ganz anderes Team aufstellen. Da sage ich nur Avengers Assemble.
Bis zum nächsten Mal, Battle of the Nerds, dem Kampf der Nerd-Titanen. Und übrigens, wer von euch jetzt neu dazugestoßen ist und sich im Wissen rund um Fandoms wie James Bond, Die Simpsons oder Game of Thrones testen will, der kann sich ja mal die Folgen aus Staffel 1 anhören. Gibt's in ARD Sounds oder auf eurer anderen alternativen Podcast-Plattform.
So, und wer noch mehr von der wunderbaren Eva Schulz hören möchte, dem oder der lege ich nochmal ihren absoluten Podcast-Klassiker ans Herz. Es geht natürlich um das Format, ohne dass Podcast Deutschland nicht das gleiche wäre. Dein Herzensprojekt, Eva, neben Battle of the Nerds, Deutschland 3000.
Ja, ach, das ist mir jetzt fast unangenehm, dass du hier so einleiten musst, aber das stimmt. Seit 2019 mache ich Deutschland 3000. Das ist ein Interview-Podcast. Ich treffe alle zwei Wochen Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, also wirklich von Politik bis Popkultur. Und jetzt ganz neu gibt es das endlich auch als Videopodcast auf YouTube. Also hört es euch an, Leute. Es gibt eine Fülle von guten Stunden, schönen guten Folgen, die man in diesem Feed durchscrollen kann. Damit könnt ihr diese Woche füllen, bis wir dann in einer Woche wieder da sind bei Battle of the Nerds. Ich freue mich, wenn ihr euch das mal anguckt.
Macht es gut.
Battle of the Nerds ist ein Podcast von Pool Artists im Auftrag von ARD Kultur. Moderation und Sparring Eva Schulz und Ralf Kaspers. Showmaster und Notar, ich, Nils Bokelberg. Nerds, Stefan Servus und Annika Röttinger.
Mit einem Gastauftritt von Gollum, nein, Smeargol. Ja, Smeargol.
Andreas Fröhlich.
Idee, Maria Lorenz Bokelberg und Nils Bokelberg. Projektleitung Pool Artists, Felix Böhme und Max Finger. Produktion Pool Artists. Milica Tekeljeva, Yunis Rabe, Benjamin Meyer, Jona Rösch und Anastasia Pichtina. Ergänzende Produktion Jan Schulze, Niklas Stellhorn und Ellen Graband. Redaktion Pool Artists. Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Christian Küker, Charlotte Steinbach, Julia Tautz, Jasmin Dahr und Greta Verlag. Fact-Checking Lara Keilbart und Christian Küker. Redaktion ARD Kultur, Franziskus Wenner. Produktion ARD Kultur, Annemarie Haag. Head of Content ARD Kultur, Christian Koster-Zahn. Executive Producer Pool Artists, Maria Lorenz Bokeberg und Frieda Morischow.
So, was ist jetzt mit meinem Pokal? Wo ist der? Wo ist mein Schatz? Er ist hier bestimmt irgendwo. Irgendwo! Nein! Garstige Eva und tückischer Ralf haben ihn gestohlen! Mein Schatz! Wo ist der?